ARD.
Monsieur Kléber?
Neun Millimeter von Lionel Spichère.
Version allemande.
Aus dem Französischen von Uli Aumüller.
Realisation.
Regie Harald Krever.
Haben Sie den Herrn von der Parfümfirma noch mal angerufen?
Ja, Monsieur.
Gut so. Parfüm zum Fest, das ist gut. Weihnachten keine Experimente. Der Gewinn verdoppelt sich. Also dieses Jahr muss er einfach verdreifacht werden. Die Konkurrenz muss es mit der Angst kriegen und der Verwaltungsrat muss beeindruckt sein.
Ihre Frau möchte, dass Sie sie zurückrufen.
Sie weiß nicht, dass ich zu tun habe, dass es mich Zeit kostet, sie zurückzurufen. Sie weiß nichts. In ihrer Welt hat sie nichts gelernt. Wenn ich ihr sage, dass ich die Zähne zusammenbeiße, dass die Welt nun mal so ist und dass man es nur so zu etwas bringt, das versteht sie nicht. Und wenn ich das sage, dann kann ich in ihren Augen Angst sehen. Ja, Angst, Nathalie. So als hätte ich ihr gerade eröffnet, dass ich einfach so beschlossen habe, unsere Kinder umzubringen. Sie, Nathalie, Sie können das verstehen. Sie verstehen mich. Wir sprechen dieselbe Sprache aus derselben Welt. Hören Sie, rufen Sie meine Frau an, sagen Sie ihr, dass die Besprechung sehr spät zu Ende geht, dass sie nicht mit dem Essen auf mich warten soll.
Ja, Monsieur Kléber.
Wir warten, bis geschlossen wird und dann gehen wir.
Ja, Monsieur.
Ich hoffe, das stört Sie nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt Dinge, die Sie stören. Nein?
Monsieur Alamodio, wie gehen die Geschäfte?
Das war ein Scherz. Ein Scherz. Geht's Ihnen gut?
Gut, Monsieur.
Na schön.
Ich wollte mit Ihnen über unsere Geschäfte sprechen. Naja, ich meine über das, weswegen Sie hier mein Angestellter sind. Ein sehr guter Angestellter übrigens. Einer der besten. Das wissen Sie ja, Monsieur Alamodio.
Ich mache meine Arbeit.
Ich mache Sie sehr, Monsieur Alamodio. Das können Sie mir glauben. Und das ist keine taktische Schmeichelei. Da können Sie sicher sein. Möchten Sie Kaffee?
Nein, danke.
Welchen Nutzen hätte ich davon, Ihnen zu schmeicheln? Absolut keinen. Das wissen Sie doch auch.
Ja, Monsieur.
Die Kamera in der Spirituosenabteilung ist seit über 10 Tagen kaputt. Ich mag diese Kamera sehr. Ich meine, sie ist hochinteressant. Das wissen Sie. Ich habe es Ihnen schon vor 10 Tagen gesagt, als sie kaputt gegangen ist.
Aber ich habe den Techniker angerufen, Monsieur. Ich habe angerufen, wie Sie es mir gesagt haben.
Ja, ja. Aber der Bildschirm bleibt seit 10 Tagen hoffnungslos schwarz. Und ich spreche Sie nicht darauf an, um Ihnen Vorwürfe zu machen, sondern weil Sie dafür zuständig sind. Verstehen Sie doch, Monsieur Alamodio. Es ist unangenehm für mich, mir vor diesem schwarzen Bildschirm immer vorzustellen, es könnte etwas passieren, gewissermaßen hinter meinem Rücken. Verstehen Sie mich?
Ja, Monsieur, ich habe schon mehrmals bei dem Techniker angerufen.
Sehen Sie sich mit Mademoiselle Milneck den Wartungsvertrag für die Kameras an und sorgen Sie dafür, dass Sie kommen. Sie wissen doch, dass Verträge Ihnen Rechte geben, Monsieur Alamodio. Sie müssen lernen, Verträge als Waffen zu betrachten. Sie kennen doch Waffen. Nun, Verträge sind genauso. Diese Instrumente schüchtern ein und meistens braucht man sie gar nicht einzusetzen. Schön. Ich nehme an, diese Sache ist geregelt. Sind wir uns einig, Monsieur Alamodio?
Ja, sind wir, Monsieur.
Es gefällt mir sehr, wie Sie nachdenken, bevor Sie sind wir sagen. Das ist ein Zeichen von Intelligenz. Wirklich, Monsieur Alamodio. Da ist noch was anderes. Wenn ich in diese Richtung weiterdenke, in Richtung Diebstahl. Es gibt Dinge, die mir nicht entgehen können, wenn ich mir die Gewinne von November ansehe. Meine Buchhaltung funktioniert nämlich und durch sie entgeht mir nichts. Meine Buchhaltung sagt mir, dass in meinem Supermarkt Ware nicht verkauft wurde und trotzdem nicht am Lager ist. Diese Ware ist, wenn man den Berichten der Abteilungsleiter glauben darf, nie bis ins Regal gelangt. Verstehen Sie das, Monsieur Alamodio?
Ja, ich verstehe.
Nun, was verstehen Sie, Monsieur Alamodio?
Ich verstehe, dass im Lager gestohlen...
Ja, genau. Monsieur Alamodio im Lager, direkt im Lager. Nun, wie ist das möglich? Können Sie es mir sagen? Wissen Sie es?
Nein, Monsieur, ich weiß nichts.
Ich kann verstehen, dass Ihnen im Supermarkt Kleinigkeiten entgehen können. Niemand ist unfehlbar, wir sind Menschen und all diese kleinen menschlichen Fehler werden beziffert und bei der Preiskalkulation berücksichtigt. Aber das Problem hier ist ernster. Es sieht so aus, als käme das Problem von innen. Wie soll ich sagen? Es besteht die Gefahr, dass das Vertrauen, das ich meinen Angestellten entgegenbringe, nachlässt.
Ich kontrolliere auch die Angestellten.
Ich weiß, Monsieur Alamodio. Sie haben es mir schon einmal gesagt und ich gratuliere Ihnen dazu. Aber verstehen Sie mich, die Zahlen sprechen, nicht ich. Stellen Sie sich die Verluste vor. Die Preise, die erhöht werden müssen. Der Verkauf, der zurückgehen würde. Noch höhere Verluste. Also heißt es überwachen. Alle ständig überwachen. Alle, die Zugang zum Lager haben. Gut. Ich betrachte dieses Problem, wie das mit der Kamera, allein weil ich mit Ihnen darüber gesprochen habe, als erledigt. Machen Sie weiter Ihre Arbeit, Monsieur Alamodio. Ich vertraue Ihnen.
All that we got.
Es ist vorbei, Bruno.
Lost. We must freely pay the cost. Burning and looting tonight.
Er hat mir gerade gesagt, es wäre vorbei. Einfach so. Und warum sollte es vorbei sein? Sie wissen Bescheid. Sie können nichts wissen, Alpha. Du bist doch der Chef. Du entscheidest darüber, was sie wissen. Sie wissen es anhand der Zahlen aus der Buchhaltung. Du brauchst ihnen nur zu erklären, dass sie sich irren. Das ist unmöglich. Das ist aber schade. Weihnachten gehen die Geschäfte am besten. Schade, wirklich. So ein Pech. So ist das nun mal. Gut. Ich war heute Nachmittag doch ein bisschen unterwegs. Im Lager, da wurde ich gefragt, was ich da zu suchen hätte. Mein Freund Alpha, habe ich gesagt. Nur meinen Freund Alpha, sonst nichts. Sei vorsichtig, Bruno. Würdest du mich festnehmen, mein Freund? Wenn eine Kamera dich erwischt, ist es nicht mehr meine Entscheidung. Ich kenne die Kameras, besser als du. Die in der Spirituosenabteilung ist kaputt. Sie ist nicht mehr kaputt, seit heute Abend. Ich hab dich gewarnt. Okay, mein Freund Alpha hat ein bisschen Angst. Seine Bullenuniform steigt ihm zu Kopf. Na gut.
Schön.
Ich warne dich. Ich brauch das bald sowieso nicht mehr. Ich hab was Besseres. Mit Leuten, die keine Angst haben, die bereit sind, Risiken einzugehen.
Ich will nur wissen, ob dieses Parfüm Ihnen gefällt, ob Sie es tragen würden.
Wenn Sie wollen.
Das ist nett von Ihnen, Mademoiselle Minec, aber ich will nichts. Ich will nur wissen, ob dieser Duft Ihnen gefällt.
Ja, Monsieur. Ja.
Verstehen Sie, ich will wissen, ob dieses Parfüm den Frauen hier gefallen würde. Sie sind von hier. Sie können es mir sagen. Riechen Sie noch mal dran?
Ja.
Hm?
Ich weiß nicht, Monsieur.
Sie wissen es nicht, ja. Aber wie ist es? Gefällt es Ihnen?
Ja.
Was gefällt Ihnen?
Ich weiß nicht.
Ach, hören Sie doch auf zu sagen, Sie wissen es nicht. Also, was gefällt Ihnen? Der Duft?
Ja, der Duft. Die Schachtel.
Die Schachtel? Das ist es. Ja, ja. Ich verstehe. Diese Leute von der Marktforschung haben es auch gesagt. Ja, schön. Ich glaube, das Produkt könnte gehen, aber es ist teuer. Zu teuer, nicht? Finden Sie nicht auch?
Ja, es ist teuer.
Ja. Wir müssen den Preis senken. Ich werde es Ihnen sagen. Wissen Sie, ich finde ja nicht, dass das gut riecht. Ich finde das zu stark, sogar vulgär. Allerdings sehr aufregend. Meine Frau benutzt sehr raffinierte Sachen, die viel teurer sind als das hier. Allerdings nicht so aufregend, nicht aggressiv genug, vielleicht. Mädchen wie Sie haben etwas Aggressives. Eine höchst aufregende innere Gewalttätigkeit. Ich respektiere Ihre innere Gewalttätigkeit sehr. Ich glaube, Sie könnten mich eines Tages beißen. Und das ist es, was mich erregt. Genau das. Eine Tigerin. Hier, nehmen Sie das Parfüm. Das ist ein Geschenk. Ich glaube, wenn wir es schaffen, den Preis zu senken, wird das Produkt Weihnachten ein Renner. Sehen Sie, Nathalie? Schauen Sie mal. Da, auf dem Bildschirm der Parfümabteilung. Sehen Sie sich das an. Wie gelungen diese Auslage ist. Fantastisch. Das Parfüm als Weihnachtsangebot. Fantastisch.
Das liegt an der Schachtel.
Die Spielzeugabteilung ist auch großartig. Noch offenkundiger. Eine regelrechte Eskalation der Wünsche. Hier erfinden wir die Gelüste. Das ist wie ein Kindertraum, der wahr wird, ohne dass das Kind ihn geträumt hat. Doch es glaubt, Es hätte ihn tatsächlich geträumt. Wir erfinden ganz einfach seine Träume. Wir bieten ihm an, seine eigene und ganz neue Welt zu betreten. Wünsche sind furchtbar schwer im Zaum zu halten, Nathalie.
Monsieur, nein.
Sie könnten mir sagen, wenn die Wünsche wirklich unerfüllbar sind, muss man sich eben damit abfinden.
Bitte?
Sie haben recht. Die Kinder wissen nicht, dass die Verwirklichung von Träumen Opfer fordert. Wenn man seinem Kind erklärt, dass all diese Dinge zu teuer sind, dass das alles ein Traum ist, lügt man es an. Denn es weiß, was man anfassen kann, ist kein Traum. Alles, was wirklich da ist, existiert. Und zwar für das Kind hier und jetzt.
Monsieur.
Diese Frau wird das Parfüm kaufen. Und dieses Kind wird seinen Eltern erklären können, dass der Preis des Wunsches gesunken ist. Und dass das Opfer für liebende Eltern nicht unmäßig ist. Lieben ist stärker als Geld, Nathalie. Denken Sie das nicht auch manchmal?
Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Liebe und Geld zusammengehören. Reich oder arm. Die Eltern werden ihre Liebe beweisen und deshalb kaufen müssen. Sehen Sie diese Kinder in den Gängen spielen. Ihre Wünsche sind genau gleich. Wir haben es geschafft, ihre Wünsche zu uniformieren. Für die Eltern jedoch wird das Opfer nicht gleich sein. Und es wird in den meisten Fällen trotz allem gebracht werden müssen. Als hätten die Erwachsenen nicht den Mut, den Kindern die Ungleichheit der Welt zu gestehen.
Möchten Sie einen Kaffee?
Sehen Sie sich den da an, der als Superman verkleidet ist. Können Sie sich vorstellen, dass seine Mutter ihm erklärt, dass das Kostüm zu teuer ist, dass sie es sich nicht leisten kann? Nein. Die Eltern fühlen sich verpflichtet, die Unschuld zu bewahren, selbst wenn es sie auch schon nicht mehr gibt. Sehen Sie mal, der zieht ja seinen Blouson wieder an, der Superman. Er hat das Kostüm drunter anbehalten. Der Junge stiehlt. Rufen Sie bitte Monsieur Alamodio. Der muss festgehalten werden. Wo ist er?
Nebenan.
Wir müssen ein Exempel statuieren. Er muss für das bezahlen, was er genommen hat.
Ich kenne seine Familie.
Ich will ein Exempel. Ich will nicht, dass solche Sachen wieder vorkommen. Rufen Sie die Polizei.
Monsieur.
Keine Diskussion, Monsieur Alamodio. Die Polizei bringt ihn nach Hause. Dann wird seinen Eltern klar werden, dass man ein Kind nicht großzieht wie eine Ziege.
Ich kann ihn zu seiner Mutter bringen. Ich kann ihr klar machen, wie Sie sagen, dass das nicht wieder vorkommen darf. Das ist richtig.
Nein, Monsieur Alamodio. Sie wissen doch, dass es dieser Sorte Mutter scheißegal ist. Sie hört Ihnen kaum zu. Sie droht ihm vor Ihnen eine Strafe an und lässt ihn wieder laufen, sobald Sie weg sind. Ich kenne das, glauben Sie mir. Worte sind hier nichts wert. Glauben Sie nicht, Monsieur Alamodio?
Ich glaube, Sie haben recht.
Die Polizisten bringen ihn nach Hause. Die Nachbarn können es alle mit ansehen. Vielleicht schämt sich seine Mutter und verhindert in Zukunft, dass er ganz allein im Supermarkt herumläuft. Rufen Sie die Polizei, Monsieur Alamodio. Das Kostüm kann er behalten, als Andenken. Gehen Sie. Dann kommen Sie anschließend wieder zu mir. Mademoiselle Minec, denken Sie nicht, dass meine Idee das Beste für alle ist. Denken Sie das nicht?
Sie wissen es am besten.
Ja. Verstehen Sie, abgesehen von unseren Interessen in dieser Sache, glaube ich, gewissermaßen zur Erziehung dieses Jungen beizutragen. Das ist vielleicht seine Chance, auf den rechten Weg zurückzukehren. Denken Sie nicht, Mademoiselle Minec? Was denken Sie eigentlich? Denken Sie, dass ich hart, grausam oder sonst was bin? Ist das so?
Nein, Monsieur. Ich weiß nicht. Ich denke, Sie wissen es am besten.
Dieser Junge muss lernen, die Zähne zusammenzubeißen. Wie Sie, wie ich und wie Monsieur Alamodio. Denken Sie nicht, dass ich recht habe, Mademoiselle Minec.
Monsieur.
Ja. Mademoiselle Minec, dieser Junge hat heute gewissermaßen Glück gehabt. Das Glück, sehr jung zu lernen, dass man die Zähne zusammenbeißen muss. Das ist die beste Schule. Ich weiß nicht, ob meine Kinder das eines Tages lernen werden. Aber vielleicht haben sie es nicht nötig. Monsieur Alamodio?
Die Polizei kommt gleich. Sie bringen ihn nach Hause.
Sehr gut. Sache ist erledigt. Das Problem ist gelöst. Reden wir nicht mehr darüber. Mademoiselle Minec, können Sie uns bitte einen Kaffee machen?
Ja.
Ja, Monsieur Alamodio. Wie gesagt, Sie tragen die Verantwortung. Und ich möchte, dass Sie mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Sie sind ein bisschen meine rechte Hand, wie man so sagt. Es könnte sein, dass ich eines Tages bei den Wahlen kandidiere. Ja, bei den Wahlen. Sind Sie kein Franzose? Wählen Sie nicht? Wählen Sie in Ihrer Heimat?
Nein, Monsieur, keine Wahl.
Naja, wenn ich gewählt werde, denke ich an Sie. Ich werde dann für Sie eine Stelle an meiner Seite einrichten. Fahrer, um in die Hauptstadt zu fahren oder sowas. Verstehen Sie? Ich bringe Ihnen bei, Verantwortung zu tragen, wie Sie mir von Zeit zu Zeit beibringen, Ihre Waffe zu gebrauchen. Finden Sie nicht, dass ich Fortschritte mache? Meine Schüsse werden immer präziser, oder? Was halten Sie davon?
Ja, Monsieur, Sie machen Fortschritte, das ist wahr.
Schön. Das alles muss natürlich unter uns bleiben. Sie verstehen, ein künftiger Landtagsabgeordneter, der mit einem Wächter in einer Lagerhalle Schießen übt, das wirkt nicht sehr seriös. Aber mir macht es Spaß. Schießen entspannt mich. Und Sie? Entspannt es Sie auch?
Na, ich schieße nicht oft.
Ja, na zum Glück sind die Kostümdiebe noch nicht bewaffnet. Gut, gut. Gehen wir doch heute Abend in die Halle. Bringen Sie Ihre Waffe mit. Machen Sie mir die Freude. Ja, Monsieur Alamudio?
So, heute Abend?
Ja, hatten Sie etwas anderes vor? Also gut, heute Abend um 9. Einverstanden? Einverstanden. 9 Uhr.
Du arbeitest aber viel, Freund. Du solltest nach Hause gehen.
Ich habe auf dich gewartet. Dieses Gras haut voll rein, Freund.
Dein kleiner Bruder hat gestohlen. Im Supermarkt, heute.
Ah ja?
Er ist erwischt worden.
Oh nee, der Junge hat nichts in der Birne. Was hat er geklaut?
Ein Kostüm, Superman. Die Bullen haben ihn zu deiner Mutter gebracht.
Echt? Echt, bist du verrückt geworden? Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht.
Ich hab's dir ja gesagt, wegen der Zahl.
Verdammte Scheiße, die Bullen bei mir zu Hause, sowas Blödes, Alpha, sowas Blödes.
Die haben hoffentlich nichts durchsucht, hä?
Ich sag dir doch, sie sind nicht mal reingekommen.
Gut.
Sie haben mir gesagt, es ginge um den Kleinen. Ich hatte ihn noch nicht gesehen. Da bin ich fast ohnmächtig geworden. Sie waren sehr nett, sie haben mir gleich gesagt, dass es nicht so schlimm wäre, aber es war zu spät. Ich bin umgefallen, halbtot.
Und als du umgekippt warst? Sind Sie da nicht reingekommen? Sie konnten reingehen und alles durchsuchen.
Nein, der Kleine hat mich gleich geweckt. Er hatte auch Angst.
Gut. Wo ist er?
Im Schlafzimmer. Er schläft jetzt. Er hatte große Angst.
Ich gehe ihn wecken. Ich muss das mit ihm klären.
Warum willst du ihn wieder anschreien?
Ich will ihn anschreien, weil du es nicht kannst. Weil er dich zum Weinen bringt.
Nein, siehst du, ich weine nicht.
Er lenkt die Augen der Bullen auf uns.
Hör auf zu schreien, Bruno. Du weckst ihn noch auf.
Hast du es ihm gelassen? Ja, klar. Du hast es ihm gelassen.
Es ist meine Schuld. Er ist so klein, Bruno. Und wenn er einen Vater gehabt hätte, wäre es was anders. Alles wäre anders.
Du kannst nur heulen. Ich hatte auch keinen Vater und ich habe ganz schnell ganz allein gelernt. Ich habe gelernt, ganz allein mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Ich habe gelernt, mich nicht beim Träumen erwischen zu lassen.
Ja, Bruno, du bist ein guter Sohn. Aber ich flehe dich an, schrei nicht so.
Ich schreie, weil ich Lust habe zu schreien, verflucht nochmal.
Hör auf, wenn du schreist, könnte man meinen...
Könnte man meinen, dein Vater. Ja, vielleicht, vielleicht hat er auch so geschrien. Und er hatte bestimmt recht. Vielleicht hatte er sogar an dem Tag recht, an dem er beschlossen hat, wegzugehen.
Hör auf, Bruno, ich flehe dich an, hör auf zu schreien.
Morgen sagst du ihm aber Bescheid, wie ich es dir gesagt habe. Und dass er von mir noch was zu hören kriegt.
Ja, Bruno, du hast recht.
Morgen gehe ich früh weg. Abends komme ich nicht nach Hause. Übermorgen bin ich wieder zurück.
Sieh mal, ein Vorschuss. Ein ganz kleiner Vorschuss.
Das ist gut.
Das ist gut.
Ist das alles? Und das hier?
Ein Revolver?
Sie haben ihn mir für alle Fälle gegeben. Da bist du platt, was? Siehst du, ich hab's dir ja gesagt. Woanders? Das große Geschäft mit Leuten, die mir vertrauen. Die keine Angst haben.
Und das Risiko?
Das Risiko? Daran denke ich gar nicht. Ich denke an nichts. Ich habe keine Angst. Ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde.
Also kein Risiko.
Weißt du, Alpha, da hapert es bei dir. Du hast Angst. Ich weiß nicht, wie du es mit dieser Angst, die dich ständig von jeder Bewegung abhält, so weit gebracht hast. Weißt du, du könntest mitmachen. Ich habe mit ihnen über dich gesprochen. Ich habe ihnen gesagt, dass du schnellstens Geld brauchst, um zurückzugehen. Zurück in die Heimat. Das willst du doch, oder? Du wirst sehen, in 2 Tagen komme ich zurück. In 2 Tagen habe ich mehr in der Tasche, als du hier in einem Monat verdienst. Das ist der Anfang. Du wirst sehen, das ist erst der Anfang, Freund.
Beide Beine auf der Erde und die Zähne zusammengebissen. Die Schritte der Menschen beschmutzen den Schnee. Und ihre Worte voller Wörter und Berechnung töten die Stille. Der Schnee. Bevor ich hierher kam, hatte ich noch nie welchen gesehen. Als ich ihn gesehen habe, da wusste ich es. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und im Schnee gewälzt. Und die Schatten sahen mich schon an. Machten sich über mich lustig, verabscheuten mich schon. Jetzt sehen sie mich immer noch an, da. Schatten hinter Vorhängen, auch an den Fenstern der obersten Etagen. Als würde der Schnee, der auf mich fällt, mich verbrennen. Aber ich kann auch das aushalten. Und du, da oben, kleiner Vogel, auch du bist draußen, während es schneit und die Schatten zu Hause sind. Die Schatten frieren. Die Schatten frieren. Und du nicht?
Ich bin kein Schatten.
Aber wer bist du, wenn du kein Schatten bist? Ich sehe nichts vor lauter Schneeflocken. Es ist dunkel. Du bist da oben im Himmel. Worauf sitzt du denn da oben?
Auf nichts.
Auf nichts? Aber ich weiß genau, dass du kein kleiner Vogel bist.
Ich fliege, Alpha.
Du fliegst?
Ich bin jetzt Superman.
Geh nach Hause. Bruno ist nicht da. Dein Bruder wäre nicht erfreut, dich da oben zu sehen.
Ich fliege, Alpha. Ich habe beschlossen zu fliegen und ich fliege wie Superman. Ich kann nicht mehr herunterkommen. Ich fliege immer. Für immer. Es hat genügt, wirklich dran zu glauben und es auszuprobieren. Also habe ich das Fenster in meinem Zimmer aufgemacht. Ich habe tief eingeatmet und bin gesprungen. Weißt du, ich sehe alles von hier oben. Es ist schön, sehr schön. Je höher ich steige, desto schöner ist es.
Da unten sammeln Feuerwehr und Polizei einen Jungen auf. Er ist bestimmt gefallen, ja? Er ist aus dem Fenster seines Zimmers gefallen. Eine Menge Leute stehen um ihn herum. Frauen weinen, seine Mutter schreit vor Schmerz. Ich muss fort, Alpha, es schneit nicht mehr. Der Himmel klart auf, man wird mich sehen. Ich muss fort, man darf mich nicht sehen. Niemand darf es wissen. Du darfst nichts sagen, weder meinem Bruder noch den anderen. Es ist ein Geheimnis. Ich fliege, Alpha. Unser Geheimnis.
Denkst du dran?
Manchmal, ja. Du auch?
Danach vergesse ich es wieder. Das ist besser.
Alles ist so gelaufen, wie es sollte. Siehst du, Alpha? Kein Grund zur Sorge.
Was macht die denn hier? Scheußlich, wie du stinkst, Nathalie. Sowas nennen die Parfum. Das ist wirklich scheußlich. Vielleicht nimmst du zu viel. Vielleicht ist es besser, wenn du weniger nimmst.
Ich fahre 2 Tage weg, ich komme als neuer Mensch wieder und hier die alten Geschichten.
Na gut, ist nicht schlimm. Mit den alten Geschichten ist hier bald Schluss.
Es ist schlimm.
Was ist schlimm?
Eine Tragödie, Bruno.
Deine Mutter?
Dein kleiner Bruder.
Was erzählt die da, Alpha? Wieso redet sie jetzt mit mir, wo sie sonst nie was sagt?
Dein kleiner Bruder, er hat in seinem Zimmer auf dem Fensterbrett gespielt. Bei dem Schnee, es war glatt. Er ist abgerutscht. Er ist gefallen. Er ist tot, Bruno. Keiner ist schuld.
Der Schnee. An dem Tag, als du weggefahren bist.
Niemand hat was gesehen. Die Feuerwehr ist gekommen, die Polizei auch. Deine Mutter will niemand sehen. Sie sagt, ihr Sohn wäre umgebracht worden.
Sei still.
Deine Mutter sagt, es wäre wegen dem Diebstahl im Supermarkt, der Polizei und allem. Der Leiter des Supermarkts wollte sie besuchen, aber sie hat ihn beschimpft.
Sei still. Alpha, lass sie nicht weiterreden.
Weißt du, das hat alle hier erschüttert. Der Kleine hatte das Kostüm an und hat Superman gespielt. Die Leute haben ihn rufen hören. Ich fliege! Wie ein Kind, das spielt. Es war ein Unfall. Niemand ist schuld.
Du hast nichts gesehen, Alpha?
Nein, er hat nichts gesehen. Niemand hat was gesehen. Die Leute haben nichts gesehen und denken sich Geschichten aus, die ein Kind sich nicht ausdenken kann.
Im Supermarkt denkt man sich also auch Geschichten aus.
Monsieur Kleber wollte kommen, um deiner Mutter zu helfen, sie unterstützen. Wie man das so macht. Monsieur Kleber ist in Ordnung, ein guter Chef. Einer, der den Leuten helfen will. Bald Abgeordneter, sogar Sozialist, mit ruhigem Gewissen. Anständig.
Du sagst nichts. Freund.
Er kommt wieder, wenn sie will. Monsieur Kleber möchte euch helfen.
Das Kind war noch so klein. Dennoch weiß ich, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe. Ich habe nie etwas Böses getan. Die Zähne zusammenbeißen, das ist alles. In meinem Innern habe ich nie jemand getötet. Verstehen Sie, Mademoiselle Minec?
Monsieur...
Es ist bedauerlich, aber ich habe das Gefühl, dass meine Zukunft von der Meinung der Leute hier abhängt. In der Demokratie muss man sich bemühen, denen zu gefallen, die man verabscheut, wenn die, die man liebt, weniger zahlreich sind. Man muss diese arme, passive Masse verführen.
Monsieur Vendetti ist unten. Soll ich Kaffee kochen?
Trotzdem habe ich heute Nacht schlecht geschlafen. Haben Sie gut geschlafen, Nathalie? Nackt? Schlafen Sie nackt?
Monsieur...
Ach, warten Sie mit dem Kaffee. Wie gut, dass Sie ihn dazu bewegt haben, zu kommen. Ich wusste, dass es richtig war, Ihnen zu vertrauen. Sie verstehen es, mit Ihnen zu reden. Monsieur Vendetti, ich muss Ihnen sagen, dass das Unglück, das Ihre Familie getroffen hat, mich tief betrübt. Ich kann mich zwar weder in Ihre Lage versetzen, noch in die Ihrer Mutter, doch ich kann die Weigerung, mich zu empfangen, verstehen. Ich habe nämlich selbst Kinder. Und wenn mich ein solches Unglück träfe, wüsste ich nicht, wie ich reagieren würde.
Keine Mutter könnte unter diesen Umständen mit beiden Beinen auf der Erde bleiben.
Ja, ich verstehe. Glauben Sie mir, Madame Vendetti hat mein ganzes Mitgefühl.
Wenn uns nach dem Unglück wenigstens eine Hoffnung zuflöge, wie ein Weihnachtsgeschenk.
Ja, Monsieur Vendetti, das denke ich auch. Deshalb wollte ich Ihre Mutter ja aufsuchen. Ich möchte, dass Sie ein Geschenk annehmen. Ich möchte Ihnen einen Gutschein übergeben, der in allen Abteilungen des Supermarktes gültig ist. Die Summe ist beträchtlich. Aber verstehen Sie, sie soll auf keinen Fall einen Sohn ersetzen.
Ihr Angebot wäre annehmbar, wenn mein kleiner Bruder sich das Knie aufgeschlagen hätte. Sogar wenn er sich einen Arm gebrochen hätte, sogar wenn er ein Auge verloren hätte. Aber so ist es nicht. Er ist tot.
Monsieur Vendetti, Sie verstehen nicht. Was Sie ein Angebot nennen, ist in Wirklichkeit ein Geschenk. Nichts verpflichtet mich dazu.
Monsieur Kleber, was ich sagen will, ist, dass Ihr Geschenk annehmbar sein könnte. Ich will sagen, dass der Betrag nicht in Ordnung ist. Auch noch ein Einkaufsgutschein, das ist doch idiotisch. Halten Sie mich für einen Idioten, Monsieur Kleber? Meine Mutter macht Sie für Ihr Unglück verantwortlich. Schuld, sie sagt, Sie sind schuld. Sie und Ihre Polizisten. Sie sagt, dass das Ihren Sohn getötet hat.
Ich erlaube mir, Sie zu unterbrechen, Monsieur Vendetti. Sie lassen sich hinreißen. Sie beschuldigen mich. Und ich habe mir absolut nichts vorzuwerfen. Ganz und gar nichts.
Monsieur, ich spreche im Namen meiner Mutter. Ich sage ja gar nichts. Meine Mutter spricht in ihrem Schmerz. Die Leute hören sie und ich kann sie nicht am Sprechen hindern.
Sie sind schlau, Monsieur Vendetti. Sehr schlau. Aber so schlau nun auch wieder nicht. Sie wollen zu viel, zu schnell. Ich bin immer erstaunt, wie Leute wie Sie noch zu glauben scheinen, Geld mache glücklich.
Monsieur Kleber.
Lassen Sie mich ausreden. Wenn ich Ihnen Geld gäbe, eine Entschädigung, dann wäre ja offensichtlich, dass ich eben damit die Schuldvorwürfe annähme. Nein, Monsieur, das ist unmöglich, weil ich dieses Geld, das Sie von mir verlangen, nicht habe. Ja, Monsieur, das mag Sie überraschen, aber ich persönlich habe so eine riesige Summe nicht. Ich bin nicht verantwortlich für den Tod des Kindes. Und außerdem habe ich das Geld nicht. Also was? Ich würde das Geld des Supermarktes nehmen und dann würde ich was? Den Supermarkt für verantwortlich halten? So? Sehen Sie die Dinge so? Aber das ist nicht möglich. Ein Supermarkt soll verantwortlich sein. Ein Mörder. Warum dann nicht gleich eine ganze Gesellschaft? Nehmen Sie mein Geschenk und gehen Sie jetzt. Leben Sie wohl. Monsieur Vendetti.
Er gibt nichts. Ich werde ein Mittel finden, damit er bezahlt.
Von Monsieur Kleber kriegst du nichts. Er nimmt. Das ist alles.
Hat er sie genommen? Nathalie lässt sich einfach so nehmen. Wie eine Hündin nimmt er sie. Ist es so, Freund? In seinem Büro da oben?
Ach, sei still!
Zeig mal deine Waffe, Freund. Du hast sie doch bei dir. Oh, sie ist schön. Weißt du, Alpha, das ist ein Zeichen der Macht. Das fasst sich gut an. Bumm.
Das fasst man so an. Ganz fest. Und dann bumm.
Komm, gib sie mir wieder.
Nein. Komm, Freund, reg dich ab. Ich habe meine eigene, nicht so groß wie deine. Aber es reicht, um einen Scheißtypen fertig zu machen. Bumm. Monsieur Kleber in den Kopf. Arschloch. Ist er dir nie so auf die Nerven gegangen, dass du daran gedacht hast, ihn umzulegen? Da mit der Kanone, die er dir gegeben hat, um ihn zu beschützen? Nein. Denkst du nie daran? Alpha, ich will dir was sagen. Im Herzen meiner Mutter, weißt du, ist viel Wut. Viel Wut. Diese Wut ist auch in mir. Dieselbe sitzt tief in meinem Gehirn fest. Bereit auszubrechen, bereit zu explodieren. Eines Tages wird sie in meinen Armen, in meinen Händen ankommen. Sie wird eines schönen Tages in Form von 5 kleinen Kugeln unten an dieser Hand anwachsen. Verstehst du, Alpha? Diese Wut, genau dieselbe, sehe ich in deinen Augen, wenn ich dich anschaue. Deshalb glaube ich auch, dass du irgendwann Lust hattest, ihn umzulegen an dem einen oder anderen Tag.
Nimm die Waffe runter.
Wir legen ihn um, den Hurensohn. Wir legen ihn um, wie einen Hund.
Und wenn der Schnee nie mehr schmelzen würde, wenn nichts mehr wüchse, nichts Lebendiges mehr, außer dem Wind, die Erde hätte aufgehört, sich zu drehen. Stille. Endlich Stille. Das Ende. Der Tod. Endlich der Tod. Aus war's mit dieser egoistischen, kriegerischen, menschlichen Rasse, deren Zeit vorbei war und um die es keiner Tierart, die die Kälte ertrug, Leid täte.
Du redest wieder mit dir selbst, Alpha.
Bist du's? Kleiner Vogel, bist du zurück?
Ich werde immer wieder kommen. Unser Geheimnis, Alpha. Hast du es vergessen?
Du lächelst über mich.
Ich lächle, Alpha, ja. Nicht über dich, nein, nicht über dich. Stell dir das alles von da oben aus vor, wie schön es ist, wie still es ist. Nichts bewegt sich mehr, nichts spricht mehr. Ich bin jetzt sehr hoch, ich bin fern. Ich spiele mit einer Wolke und da sie weich ist, kitzelt sie mich an den Füßen. Ich höre dich, es klingt fröhlich, wie du lachst.
Der Tod macht mir weniger Angst als sein Lächeln. Ich bin aufgestanden, ich konnte ihn berühren. Er lächelte immer noch. Ich habe Rede gesagt. Ich sehe schon, dass du mir nichts glaubst, Bruno. Aber er hat gelacht. Ein Lachen, das Angst macht. Wir werden ihn beerdigen und er wird zurückkommen. Und uns anklagen. Dich klagt er auch an. Er wird mich weiter quälen wie ein Teufel.
Alles wird sich ändern. Wir werden zusammen fortgehen. Näher ans Glück. Wir werden diese alte Welt hier vergessen.
Was ist mit deinen Augen, Bruno? Sie sehen nichts mehr. Dein Gehirn denkt und was du mir erzählst, sind Träume. Deine Augen glänzen so sehr, dass man meinen könnte, sie wären auch tot.
Geben Sie ihm, was ich versprochen habe.
Er will Sie aber sprechen.
Ich habe keine Zeit. Keine Zeit für Diskussionen.
Er besteht darauf.
Dann rufen Sie Monsieur Alamodio.
Monsieur Alamodio hat ihn bis jetzt daran gehindert, heraufzukommen. Aber jetzt findet Monsieur Alamodio, Sie sollten ihn anhören.
Monsieur Alamodio denkt das. Also, wenn Monsieur Alamodio das denkt, lassen Sie beide heraufkommen. Warten Sie, Nathalie. Ich hätte gerne, dass Sie heute Abend bleiben. Können Sie? Wir müssen diese Bestellung durchsehen. Es muss sein. Bitte.
Schon gestern, Monsieur.
Es muss sein. Sie bleiben doch, nicht wahr?
Ja.
Gut. Bitten Sie sie herauf. Schlagen Sie sich auf keine Seite, Monsieur Alamodio. Sie sind heute Diplomat.
Ich verstehe, Monsieur Kleber.
Mit Ihrer Hilfe will ich versuchen, diplomatisch zu bleiben. Die Diplomatie ist wichtig. Sie verhindert bedauerliche Taten, solche, die man sofort bereut. Der Zweck Ihres Besuchs ist doch kriegerisch, Monsieur Vendetti? Täusche ich mich etwa? Falls Sie Ihre Meinung geändert haben, der Einkaufsgutschein gehört Ihnen.
Ich bin raufgekommen, um zu erfahren, ob Sie über meinen Vorschlag nachgedacht haben.
Ihren Vorschlag? Das ist Erpressung. Ich habe Ihnen schon erklärt, dass niemand für das Schicksal verantwortlich gemacht werden kann.
Das Schicksal? Wollen Sie mir weismachen, Sie glauben daran? Die Leute hier glauben daran. Für Sie gilt das Schicksal nicht, Monsieur Kleber. Für mich übrigens auch nicht.
Sie glauben nicht an das Schicksal? Sie sind mir sympathisch, Monsieur Vendetti. Aber ich kann wirklich nicht mehr für Sie tun als diesen bescheidenen Einkaufsgutschein. Ich kann Sie jedoch ermutigen, auf jedem Ziel zu beharren, das Sie sich in Zukunft setzen. Und alles trifft ein. So habe ich alles erreicht. Haben Sie ein Auge auf die Diplomatie. Machen Sie weiter schöne Sätze. Lassen Sie Schicksal und Gott beiseite und die Zahlen werden Ihren Sieg künden. Ihren Sieg über sich selbst, über Ihre Situation. So wie ich können Sie dann Ihre kleine Welt bewegen. Sie verstehen mich.
Ich verstehe Sie, Monsieur Kleber. Aber mit jedem Sieg geht eine Niederlage einher. Heute verlieren Sie. Das Schicksal war bis jetzt mit Ihnen, aber ich glaube nicht, dass es stärker sein kann als ich.
Bei der kleinsten Bewegung, die Sie machen, fordere ich Monsieur Alamodio auf, einzugreifen. Er wird es tun. Er ist nämlich nicht nur mein Angestellter, sondern ich glaube, dass er außerdem Gerechtigkeit und Frieden in sich hat. Manche Leute haben diese Dinge in sich, Monsieur Vendetti.
Siehst du, Alpha, du hast die Macht. Ich hab's dir ja immer gesagt, dass du die Macht hast. Ach ja, ich habe da eine Videokassette. Das könnte Ihre Frau interessieren. Sie tun vielleicht so, als verstünden Sie nicht. Na gut, dann werde ich es Ihnen sagen. Auf meiner Kassette, also auf der Kassette, da sind Sie und ich sag's Ihnen, wie ich's gesehen habe, nicht gerade beim Ordnen von Papieren. Ihre Sekretärin, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ich weiß nicht einmal, ob das einen Namen hat. Das ist wohl Liebe? Ist so die Liebe?
Das reicht, Monsieur Vendetti. Das ist Erpressung. Monsieur Alamudio, die Diplomatie hat ihr Gutes. Aber man muss wissen, wann sie ausgedient hat. Monsieur Vendetti, wollen Sie bitte gehen?
Dann kriege ich nichts. Und Sie? Sie verlieren alles.
Halt. Monsieur Alamudio, entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss mich mit Monsieur Vendetti unter vier Augen unterhalten. Wie gesagt, die Diplomatie hat ihre Grenzen.
Ja, Monsieur Clébert.
Wer sagt denn, wir könnten uns nicht verständigen, Monsieur Vendetti? Wir gehören beide zur selben Rasse. Deshalb brauchen wir uns nicht zu bekriegen. Das wäre ein dummer Zeitverlust und unseres Rangs unwürdig. Verstehen Sie mich?
Monsieur Clébert, ich bin gekommen, um über Zahlen zu sprechen.
Glauben Sie vielleicht, ich brauche nur meine Tasche zu durchsuchen, um schöne runde Summen herauszuholen?
Sätze. Sie versuchen, mich mit Ihren Sätzen einzulullen. Morgen beerdige ich meinen Bruder, in 2 Tagen tröste ich meine Mutter und in 3 Tagen haben Sie mich vergessen. Geben Sie mir die Summe und in 3 Tagen ist alles vorbei.
Und die Kassette?
Wenn ich die Summe habe, vergesse ich die Kassette.
Und später haben Sie die Summe nicht mehr, aber immer noch die Kassette.
Sie haben keine Wahl mehr, das ist Ihr Schicksal.
Sie werden sehen, wenn Sie erstmal da sind, an meiner Stelle...
Die Summe.
Ich habe es Ihnen doch schon erklärt, ich habe so eine Summe nicht bei mir. Die steht auf dem Papier. Am Wochenende, wenn die Einnahmen zur Bank gebracht werden, dann bekommen Sie das Geld. Ich würde sagen, wir müssen es noch mal zählen. Dann fährt der Panzerwagen leer zur Bank zurück. Sie kommen hinten herum. Da machen wir dann den Austausch. Ich werde sagen, wir wären bestohlen worden oder die Abrechnung wäre falsch. Oder ich sage gar nichts. Rede mich schon heraus.
Hinten herum? Keine faulen Tricks?
Nein, hinten herum. Im Lager. Nach Ladenschluss. Ich habe gehört, Sie kennen den Weg.
Ich komme bewaffnet.
Ich habe verstanden.
Auch wenn die Polizei da sein sollte, ich zögere nicht, ich schieße.
Wir sprechen dieselbe Sprache. Wir reden über einen Vertrag, nicht über einen Überfall. Sie sind intelligent, Monsieur Vendetti. Ich mache gerne Geschäfte mit Leuten wie Ihnen.
Sie bezahlen nur Ihre Schulden mehr nicht. Und ich verspreche Ihnen, ich mache Sie fertig, wenn die Summe nicht da ist.
Glauben Sie an Gott, Mademoiselle Minec?
Kaffee?
Nein. Manchmal denke ich, ich müsste mich zwingen, an ihn zu glauben. Alles wäre einfacher. Wenn Gott existiert, ist das Geld zu nichts mehr nütze. Und die Macht ist er. Sogar die Liebe ist er.
Das Parfüm geht gut.
Der Mensch existiert in seinem Erfolg. Und nie anderswo. Weder Geld noch Sex sind seine Ziele. Sein wahres Ziel ist der Sieg. Dieser Augenblick totaler, absoluter Macht über alle und alles.
Das Parfüm, sagen Sie noch mal was zu dem Parfüm. Gefällt es Ihnen immer noch?
Das Spiel. Der Kampf. Daran hat der Mensch Freude. Er stellt Regeln auf, bevor er anfängt zu spielen. Man einigt sich auf den Einsatz. Geld, eine Frau, ein Ball, eine Videokassette, egal was. Der Einsatz kann lächerlich sein. Verstehen Sie?
Ich weiß nicht.
Was auf dieser Kassette drauf ist, hat wirklich überhaupt keine Bedeutung. Ich sag Ihnen, wie es ist. Wir könnten so weitermachen, als würde es nichts ausmachen, wenn meine Frau es erführe.
Naja.
Verstehen Sie, bitte. Diese Kassette zählt nicht. Was zählt? Der Kampf. Nach dem Sieg der Erfolg. Was zählt? Stark sein. Immer, immer wieder. Immer und immer wieder. Sie verstehen, Nathalie? Ich habe Sie seit langem verstanden. Als ich Sie zum ersten Mal sah, erinnere ich mich, dass ich mir gesagt habe, dass diese kleinen Zähne zum Beißen gemacht sind. Auch wenn Sie lächeln können. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr Schießen mich entspannt. Wenn man dieses Stück Stahl in der Hand hat, spürt man, dass alles Übrige ganz klein ist. So, Monsieur Alamudio. Ich könnte jetzt auf den Abzug drücken und Sie würden allein hier rausgehen, während wir beide zusammen reingekommen sind. 9 Millimeter hätten alles entschieden. 9 Millimeter zwischen Leben und Tod, zwischen Gut und Böse vielleicht. Ich sehe Ihnen gerne beim Schießen zu. Die Sicherheit Ihrer Hand ist beeindruckend. Ich schätze Sie sehr, Monsieur Alamudio. Wenn Sie wollen, gehen wir den Weg gemeinsam weiter. Monsieur Alamudio, Geräusche im Lager. Hören Sie. Wir sind nicht allein hier. Ein Dieb, kommen Sie. Kommen Sie, Monsieur Alamudio. Wir haben nichts zu befürchten. Wir sind bewaffnet. Was hält er in der Hand? Eine Pistole, nicht wahr? Er hat uns gesehen. Schießen Sie, Monsieur Alamudio.
Monsieur Clébert?
Es ist Bruno.
Entweder er oder wir, ganz recht, Monsieur Alamudio. Schießen Sie.
Hey, Clébert!
Schießen Sie. Kommen Sie. Geben Sie her.
Gut. So. Dann nehmen Sie die Waffe. Bravo, Monsieur Alamolio. Sie haben gleich beim ersten Schuss ins Schwarze getroffen. Der zweite war zum puren Vergnügen.
Das waren Sie.
Sie halten die Waffe. Keine Sorge, Monsieur Alamodio. Sie haben getan, was getan werden musste.
Nein.
Sie müssen jetzt die Polizei rufen.
Nein.
Er ist tot. Keine Sorge. Er war bewaffnet. Das ist kein Mord. Er hätte ja als Erster schießen können. Sie haben das Richtige getan. Ich darf nicht hier sein, wenn Sie kommen.
Sie waren es.
Ich kann nicht länger hier bleiben. Sie müssen die Polizei rufen. Ich komme später wieder, wenn man mich informiert. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich um alles. Vertrauen Sie mir. Es geht dann nur noch um Gesetz, Vertrag und Diplomatie. Was ist denn mit Ihnen los, Monsieur Alamodio? Stecken Sie die Waffe weg. Gehen Sie die Polizei rufen. Ich muss los.
Er ist abgerutscht. Es ist vorbei.
Sei still, Vogel.
Du hast entschieden, mich zum Sprechen zu bringen.
Dann sag mir, war es der Schnee? Bist du abgerutscht?
Sie haben mich getroffen, Monsieur Alamodio. Warum drehen Sie den Kopf weg, wenn Sie schießen? Sie zielen nicht mal. Sie zittern ja. Wollen Sie mich nicht ansehen?
Alles war weiß, es schneite noch unten, sah es aus wie ein Teppich, Baumwolle, wie in deinen Haaren. Die Flocken fielen nicht, sie schwebten durch die Luft und legten sich ganz sanft auf den Boden.
Glauben Sie, Gerechtigkeit zu üben? Glauben Sie das? Aber die Gerechtigkeit existiert nicht. Die Gerechtigkeit ist in den Gesetzen, in den Verträgen.
Ich bin geflogen, Alpha. Wie Sie bin ich geflogen, nicht wie Superman.
Dafür werden Sie bezahlen. Auch ich habe gelitten. Glauben Sie mir. Hier leiden alle.
Ich sehe da oben nichts. Aber diese Kugel, die mitten auf meinen Kopf zukommt, wird es mir vielleicht beibringen. Ich kann jetzt nicht mehr sprechen mit diesem ganzen Blut im Mund. Kein Platz mehr für Worte. Aber ich sehe. Ja. Ich sehe jetzt da oben.
Neun Millimeter.
De Lionel Spichard.
Aus dem Französischen von Uli Aumüller.
Dans les rôles de
Es sprachen
Monsieur Kléber,
Matthias Matschke,
Alpha Alamodio,
Markus Hering,
Bruno Vendetti,
Martin Engler,
Nathalie Mlinek,
Marisa Lühle,
Madame Vendetti,
Hedi Kriegeskotte.
Réalisation technique
Werner Klein und Annette Matthijs.
Assistante de réalisation
Maidon Bader.
Réalisation
Regie Harald Krever.
Une production de la Radio Sarroise
Saarländischer Rundfunk 2001.
Du willst noch mehr Krimis?
Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD-Audiothek, im Hörspiel-Podcast Auf der Spur. Den Link dazu findest du in den Shownotes.